The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderschönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Alev Doğan und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 3. März. Israels Premierminister Benjamin Netanyahu hat die Angriffe auf den Iran in der Nacht beim US-Sender Fox News so verteidigt.
The reason that we had to act now is because they were, after we hit their nuclear sites and their ballistic missiles program, you'd think they learned a lesson, but they didn't, because they're unreformable. They're totally fanatic about this.
Netanyahu argumentiert also, nach früheren Schlägen auf Irans Atom- und Raketenprogramm habe Teheran nicht eingelenkt, das Regime sei, Zitat, unverbesserlich und fanatisch in seinen Zielen. Und er legt nach.
So they started building new sites, new places, underground bunkers. If no action was taken now, no action could be taken in the future. And you needed a resolute president like Donald J. Trump.
Iran habe neue unterirdische Anlagen gebaut. Wenn man jetzt nicht gehandelt hätte, so Netanyahu, wäre ein späteres Eingreifen unmöglich geworden. Zugleich lobte er in dem Interview ausdrücklich US-Präsident Donald Trump. Währenddessen weitet sich der Konflikt weiter aus. In Saudi-Arabien wurden Drohnen auf die US-Botschaft in Riyadh abgefeuert. Auch in Kuwait ist nach Berichten die US-Botschaft Ziel eines Drohnenangriffs geworden. Es entstand Sachschaden, Brände konnten gelöscht werden. Präsident Trump kündigte eine baldige Vergeltung an. Israel attackierte in der Nacht die Gebäude des staatlichen iranischen Rundfunks in Teheran und griff erneut Hisbollah-Ziele in Beirut an, nachdem die Miliz wiederum Raketen auf Israel abgefeuert hatte. Die israelische Armee rief Bewohner im Süden des Libanons erneut zur Evakuierung auf. Und Washington fordert US-Bürger in zahlreichen Staaten der Region auf, diese ebenfalls umgehend zu verlassen, darunter Oman, Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien. Der Luftverkehr indes ist weiterhin massiv gestört. Aus Teheran kommen derweil scharfe Drohungen. Ein General der iranischen Revolutionsgarden hat angekündigt, man werde jedes Schiff angreifen, das die Straße von Hormuz passiere. Wörtlich drohte er damit, Schiffe zu verbrennen und auch Ölpipelines ins Visier zu nehmen. Ziel sei es, so heißt es in einer auf Telegram verbreiteten Botschaft, zu verhindern, dass auch nur ein Tropfen Öl die Region verlässt. Die militärische Eskalation und auch der wirtschaftliche Druck gehen damit unvermindert weiter. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Der CDU-Spitzenkandidat in Baden-Württemberg, Manuel Hagel, spricht mit mir über einen Satz, den er vor 8 Jahren sprach und der jetzt für Schlagzeilen sorgt.
Ich hatte damals als Einstieg auf eine Antwort von einer Frage einen Satz gewählt, wo ich wirklich sage, der ist wirklich Mist.
Mit der gebürtigen Iranerin Shahzad Osterer spreche ich über die Situation der Menschen im Iran und wie sie die Chancen auf einen Regimewechsel beurteilt.
Wir haben ein Sprichwort auf Farsi, wir leben mit der Hoffnung. Und deswegen sind wir überhaupt am Leben noch nach all dem, was wir durchgemacht haben, weil wir dieses ein bisschen Hoffnung immer mit uns tragen.
Börsenreporterin Anne Schwedt kennt die aktuellen Gewinner und Verlierer an der Wall Street nach Tag 3 der kriegerischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten. Und wir staunen über die Imitationskünste eines deutschen, um nicht zu sagen des deutschen Spitzenpolitikers. Los geht's. Ein Interview aus dem Jahr 2018 kursiert derzeit im Internet. Ein Interview mit dem damals 29-jährigen Manuel Hagel, heute der baden-württembergische CDU-Spitzenkandidat.
Ich war vor wenigen Wochen in einer Realschule bei uns im Wahlkreis.
Ja.
Morgens 8.55 Uhr im nördlichen Alb-Donau-Kreis. Eine Klasse. 80% Mädchen. Also da gibt es für 29-jährige Abgeordnete schlimmere Termine als diesen.
Er ist zu Gast im Format Auf ein Bier mit, einer Sendung eines lokalen TV-Senders in Baden-Württemberg. Und weiter sagt er:
Ich war's nie vergessen, die erste Frage, sie hieß Eva. Braune Haare, rehbraune Augen.
Nun, 8 Jahre später ist dieses Interview Gesprächsthema geworden. Kritiker sehen in den Äußerungen einen zu distanzlosen, zu objektivierenden Blick auf ein Schulmädchen, das zu diesem Zeitpunkt um die 16 Jahre alt war. Ich habe Manuel Hagel zu uns ins Podcaststudio eingeladen, weil ich von ihm wissen wollte, wie er auf die Debatten rund um das Video blickt. Am kommenden Sonntag wählt Baden-Württemberg seinen Landtag und Manuel Hagel könnte dann neuer Ministerpräsident werden. Das Video kam also aus seiner Sicht zur Unzeit, könnte man sagen. Hören wir doch, was er uns heute Morgen zu sagen hat. Einen wunderschönen guten Morgen, Manuel Hagel.
Guten Morgen, Frau Dogan. Vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich, dass Sie da sind, Herr Hagel. Es gibt viel zu besprechen. Es ist für Sie die Woche vor dem Showdown, wenn man so will.
Super
Sie
spannende
sind
Zeit.
Auf dem Endspurt in der Tat. Lassen Sie uns mal mit dem Thema der vergangenen Wochen beginnen, das Sie sicherlich beschäftigt hat. Ich würde sagen, den allermeisten in Deutschland waren Sie nicht bekannt. Seit der Veröffentlichung dieses einen Videos sehr vielen wahrscheinlich schon. Als Sie es in der Form gesehen haben, war Ihnen da sofort klar, welche Art von Debatte das lostreten würde?
Frau Dogan, Sie sprechen ja ein Video aus dem Jahr 2018, das ich bei einem regionalen TV-Sender gegeben habe. Und ich hatte damals als Einstieg auf eine Antwort von einer Frage einen Satz gewählt, wo ich wirklich sage, der ist wirklich Mist. Den würde ich auch heute nie mehr so wiederholen.
Warum eigentlich nicht?
Weil der Satz Mist ist.
Warum ist der Mist?
Weil er einen Eindruck erweckt auf viele, der überhaupt nicht beabsichtigt wird und der überhaupt weder meiner Haltung, noch meiner Arbeit, noch meinen Werten gerecht wird.
Und welcher Eindruck ist das?
Ja, Sie wissen es doch selber, dann scheint Sie es nicht angesprochen.
Ja klar, aber ich frage mich, wie blickt man dann da drauf? Das heißt, es ist der Eindruck, den Sie nicht wollen, der Eindruck, der jetzt in den Debatten thematisiert wird. Es wird ja viel über sexistisch etc. darüber diskutiert.
Dieses Thema ist total wichtig. Auch, dass man darüber spricht und dass wir als Gesellschaft alles dafür tun, um das nicht nur zu unterbinden, sondern in der gesellschaftlichen Haltung dafür zu sorgen, dass es gar nicht erst stattfindet. Da bin ich ja total dabei. Und gerade weil mir das Thema wichtig ist, weil mir die Sensibilität so wichtig ist, ist es mir ja auch so arg, was aus diesem Satz dann als Eindruck entstanden ist, weil das überhaupt nicht, sagen, meinem Wertefundament und meiner Arbeit und meiner Haltung entspricht.
Was mich nachdenklich gestimmt hat und dass ich gehört und gelesen habe, dass Sie und auch Ihre Kinder Morddrohungen bekommen im Nachgang an diese Videosituation. Stimmt das?
Leider ja. Das ist für uns auch neu, auch als Familie. Ich kannte das so bisher nicht. Es gab immer mal wieder Kolleginnen und Kollegen, die mir auch gerade in der Pandemie von ähnlichen Erfahrungen berichtet haben. Mich hat es damals immer betroffen gemacht, gerade wenn es um Kinder geht. Wir erleben es jetzt auch. Aber ich bin echt davon überzeugt, das bestätigt das, was ich vorher gesagt habe. Ich will kein Land haben wie in den USA, wo sich einzelne gesellschaftliche Gruppen so unversöhnlich gegenüberstehen, wo es immer nur ums Recht haben geht, wo es immer nur darum geht, den anderen niederzuringen. Am Ende, Sie haben es angesprochen, mit Androhung von Gewalt und. Und natürlich, ich meine, ich bin ja kein Roboter, ich bin ja ein Mensch. Und sowas macht ja auch was mit einem, aber es nimmt mir keinen Funken Motivation. Im Gegenteil, es motiviert mich eher, weil genau das doch der Antrieb ist, dass wir unser Land immer wieder zusammenführen und genau diese krasse Polarisierung, diesen scharfen Ton wirklich vermeiden. Man kann in der Sache immer über alles reden. Aber ich wünsche mir so sehr, dass wir wieder mehr zu dahin zurückfinden, einander auch zuzuhören, aufeinander zuzugehen. Und darauf kommt es doch an.
Das verstehe ich umso bitterer dann aus Wahlkampfsicht wahrscheinlich, wenn so ein Video derart Wellen schlägt. Waren Sie enttäuscht oder sind Sie enttäuscht von den Grünen, dass dieses Video ja von einer grünen Politikerin gepostet wurde und dann auch von vielen, auch namhaften grünen Politikern geteilt wurde?
Schauen Sie, der Fixpunkt für meine Politik sind nie andere Parteien, sind auch nicht andere Kandidaten. weil wir von Anfang an gesagt haben, unser Wahlkampf als CDU Baden-Württemberg, der richtet sich immer aufs Land, auf die Menschen, auf das, was jetzt zu tun ist, auf das, was die Menschen für uns an Antworten erwarten. Und ich bin halt davon überzeugt, das ist richtig für uns als CDU, weil wer immer nur über die anderen redet, wer immer nur andere herabsetzt, der traut ja irgendwie seinem eigenen Programm nicht. Und uns geht es doch darum, wie soll dieses Land in 5, 10 und 15 Jahren aussehen? Und das ist meine Erfahrung mit Baden-Württemberg. Die Menschen wollen doch wissen, was sind die eigenen Ideen? Was sind die eigenen Visionen? Wo will man selber hin mit diesem Land? Und nicht nur, was findet man eigentlich an den anderen schlecht? Deshalb ist es nicht unser Stil, nicht unsere Art und vor allen Dingen überhaupt nicht der Grund, warum wir regieren wollen. Mhm. Also jeder ist ja für sich selber verantwortlich, für seinen Stil, für das, was er sagt. Und deshalb konzentriere ich mich auf mich, weil es um Baden-Württemberg geht und weil es mir um meine Partei geht, die CDU. Und die CDU wird dringender denn je gebraucht, weil wir doch jetzt die politische Mitte stabilisieren müssen. Die Leute in unserem Land haben doch nicht den Eindruck, dass die politische Mitte übermächtig ist. Mhm. Sie haben doch den Eindruck, dass die politische Mitte ohnmächtig wird.
Aber Cem Özdemir, Ihr größter Konkurrent in diesem Wahlkampf, ist der eigentlich politische Mitte?
Es ist ja immer die Frage, wie sie es justieren. Mhm. Und jetzt gab es ja unlängst eine Untersuchung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sich mal die Wahlprogramme angeschaut haben, der baden-württembergischen Parteien, die so antreten. Und dann, schau her, die größte Übereinstimmung haben die Grünen in der Frage mit der Linkspartei. Ich glaube 81% inhaltlich. Und dann weit abgeschlagen, erst die CDU. Mhm. Und damit ist ja die Frage der inhaltlichen Nähe, der inhaltlichen Orientierung sehr klar beantwortet.
Aber das ist meine Frage noch nicht sehr klar beantwortet, beziehungsweise gar nicht. Die Frage, ob Cem Özdemir aus Ihrer Sicht in der demokratischen Mitte ist oder nicht.
Ja, aber er kann.
Also Ihre Meinung, nicht die von Wissenschaftlern, die die Parteiprogramme übereinander gelegt haben, sondern wenn ich Sie als politisch sehr versierten, sehr erfahrenen, sehr politisch sehr klugen Menschen frage, wenn Sie auf einen anderen Politiker blicken, gehört der zur demokratischen Mitte, ja oder nein?
Also ich habe Herrn Özdemir persönlich in den Jahren, wo ich ihn jetzt in der Bundespolitik beobachten konnte, nicht als besonders krass weit links erlebt. Aber ich stelle natürlich schon auch Unterschiede fest. Als die Ampel verhandelt worden ist, hat er sich ja selber sehr gelobt, dass es aus vom Verbrennungsmotor in den Koalitionsvertrag reingeschrieben hat, dass es vorgezogen werden soll. Jetzt ist er für die Abschaffung kurz vor der Landtagswahl vom Verbrennungsmotorenverbot, dass Sie mich nicht falsch verstehen. Ich bin ja um jeden dankbar, der jetzt kurz vor der Landtagswahl sein Herz für die Automobilindustrie wieder entdeckt, weil das für Baden-Württemberg so wichtig ist. Und ich und meine Partei CDU, wir werden wirklich alles dafür tun, dass wir in Baden-Württemberg Autoland bleiben, aber die Rechnung ist echt easy. Wer möchte, dass in Baden-Württemberg Autos gebaut werden, der muss auch wollen, dass Autos gefahren werden. Und wer will, dass Autos gefahren werden, der muss auch wollen, dass Autos verkauft werden. Und darum müssen wir uns jetzt kümmern. Es geht um Arbeitsplätze, Arbeitsplätze, Arbeitsplätze. Und wir wollen um jeden einzelnen Arbeitsplatz in unserem Land kämpfen.
Also ich würde sagen, kein klares Ja, Cem Özdemir gehört zur politischen Mitte. Das habe ich da jetzt nicht rausgehört. Auch kein klares Nein, aber auch kein klares Ja. Blicken wir mal zum Abschluss auf die Umfragewerte. Da haben sich die Grünen ganz schon an Sie herangerobbt. 27% sieht Infratest DIMAP, die Grünen bei 28%, die CDU. Herr Hagel, wenn Sie zum Abschluss vielleicht noch einmal deutlich machen, erstens, wie blicken Sie darauf? Wie erklären Sie sich das? Hängt das mit diesem Video zusammen?
Also ich kann es echt verstehen, dass diese Fragen mit Umfragen und wir kriegen ja gerade irgendwie alle zwei Tage neue, immer super spannend sind für Journalisten. Und die Frage, die als nächstes kommt, ist meistens, mit wem wollen Sie eigentlich koalieren?
Nee, das habe ich gar nicht gefragt. Ich will eigentlich nur wissen, wie Sie auf die Umfragen gucken, weil so ganz unspannend können Sie die ja auch nicht finden.
Ist doch so. Und schauen Sie, die einzige Umfrage, die mich interessiert, ist wirklich die am 8. März, wenn die Leute wählen. Aber ich möchte Ihre Frage beantworten. Und was wir sehen, ist, dass wir als CDU einigermaßen stabil sind. Mhm. Das ist gut. Die Mehrheit der Menschen bei uns im Land möchte eine CDU-geführte Landesregierung. Die Mehrheit der Menschen bei uns im Land sagt, für sie ist das Thema Wirtschaft und Arbeit wichtig, Bildungspolitik wichtig, innere Sicherheit und Migration wichtig. Und dort sind wir als CDU immer, wenn sie die politische Kompetenzen abfragen, ganz, ganz vorne mit dabei. Mhm. So, das heißt, es ist eigentlich ein ziemlich gutes Match. Die Leute wollen eine CDU-Landesregierung und sie sagen, bei den wichtigen Themen ist die CDU die Partei, die es blickt. So, das ist die Seite. Die andere Seite, den Zuwachs, den Sie beschreiben bei den Grünen, der kommt ja, wenn Sie auf die Zahlen blicken, hauptsächlich von der Linkspartei und von der SPD. Und das ist die Situation, die wir jetzt sehen. Und jetzt machen wir noch ordentlich Wahlkampf in den nächsten 6 Tagen, weil die Menschen werden entscheiden, wollen sie, dass die Grüne Partei die Landesregierung anführt oder wollen sie, dass wir Christdemokratinnen und Christdemokraten die Landesregierung anführt. Darum wird es gehen. Und genau da machen wir ein Angebot. Weil es gibt einen Weg zwischen der Ideologie der einen und der Radikalität der anderen. Und das ist so unser christdemokratischer Weg. Maß und Mitte, Ausgleichen, Pragmatismus, gesunder Menschenverstand, Wirtschaftskompetenz und eine ganz breite Verankerung in der Bürgergesellschaft und der ganzen Fläche unseres Landes. Und dafür steht die CDU. Und dafür stehe auch ich persönlich, weil ehrlicherweise so die schlechte Nachricht ist, dass die meisten unserer Probleme hausgemacht sind. Und da müssen wir uns um unsere Wirtschaft kümmern. Es gibt externe Gründe, kann Ministerpräsident nicht ändern, Trumps Zölle, China und. Aber es gibt auch interne Gründe. Und der Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg leidet unter 3 großen Kostenblöcken. Energiekosten, Steuerkosten, Bürokratiekosten. Und bei alle 3 kann das Land was verändern. Und deshalb wollen wir doch regieren.
Manuel Hagel, wir sind gespannt, was am 8. März passiert. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Danke Ihnen sehr. Alles Gute.
Danke Ihnen auch. Unser ganzes Gespräch gibt es auch in unserer Pioneer-App und auf thepioneer.de zum Nachlesen. Aber nur für zahlende Pioneers. Also kommen Sie an Bord, werden Sie Pioneer, es lohnt sich. Alle Links dazu finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts. Ich freue mich auf Sie. Der Iran steht an einem historischen Kipppunkt. Die aktuelle Lage haben wir zu Beginn zusammengefasst. Nach dem Tod des obersten Führers Ali Khamenei sehen wir Bilder von Jubel in den Straßen, aber eben auch von Bombardierungen. Hoffnung und Angst direkt nebeneinander. Euphorie und existenzielle Unsicherheit ebenso. Was bedeutet dieser Moment für die Menschen im Land? Ist das der Anfang vom Ende eines Regimes oder der Beginn einer neuen Instabilität? Und wem vertrauen die Iranerinnen und Iraner eigentlich in dieser Lage? Den USA? Israel? Der eigenen Opposition? Um das besser zu verstehen, spreche ich jetzt mit der Journalistin Shahrzad Osterer. Sie ist im Iran geboren, in Teheran aufgewachsen, steht in engem Kontakt mit Familie und Freunden vor Ort und beschreibt, was wir hier aus der Ferne nur schwer beurteilen können. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Frau Osterer.
Hallo, guten Morgen.
Frau Osterer, Sie sind im Iran geboren, in Teheran aufgewachsen und sind auch jetzt in stetem Kontakt mit Familie, mit Freunden vor Ort. Wir wollen durch Sie versuchen, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie die Lage vor Ort ist. Vielleicht fangen wir erstmal mit Ihren Angehörigen an. Was wissen Sie von Ihren Angehörigen? Wie geht es denen?
Ich konnte leider selber noch nicht mit meinen Eltern sprechen, aber sie haben meinen Bruder gestern Abend erreicht und haben berichtet, dass es ihnen gut geht. Sie sind in Teheran, da wird ja gerade heftig bombardiert und das ist auch gar nicht so weit weg teilweise von unserem Zuhause. Aber ich muss sagen, die Menschen haben trotz Angst und trotz des Krieges auch ein Stück weit Hoffnung, dass das vielleicht die Rettung ist, dass sie danach vielleicht dieses Regime beseitigen können. Also das ist so eine Situation gemischt aus Hoffnung, Angst und Euphorie auch, vor allem nach der Nachricht vom Tod von Khamenei.
Genau, auf die wäre ich jetzt zu sprechen gekommen. Wie hat man die wahrgenommen und aufgenommen? Ist es so wie ein großer Moment der Erleichterung, dass man sich eines Mannes jetzt entledigt hat, der nicht nur symbolisch für ein System steht, sondern ja auch wirklich einfach der Kopf dieses Systems ist, der Entscheider vieler, vieler fürchterlicher politischer Maßnahmen?
Ich würde mal sagen, Erleichterung, Genugtuung, vor allem für sehr viele Menschen, so ein Gefühl der Rache. Viele Menschen wissen, dass dieser Mann einfach für Mord, für Repression, für Unterdrückung, für Folter, Vergewaltigung, für Armut, für diese Misere, in der er seit 47 Jahren mitverantwortlich ist. Und ich habe gesehen, wie die Menschen auf die Straßen gegangen sind in verschiedensten Orten. des Landes und haben getanzt und haben getrunken und haben gesungen. Und man hat gesehen, wie sie jubeln und diese Euphorie, das war wirklich einmalig.
Wenn wir uns mal wagen, die Frage von einem Danach zu stellen, welche Szenarien erwarten Sie? Welches sind die Szenarien, mit denen Sie rechnen? Vielleicht auch welche finden Sie wahrscheinlicher oder weniger wahrscheinlich?
Also ein Szenario, die ich mir vorstellen kann, falls, wie gesagt, die Amerikaner das jetzt durchziehen, was sie geplant haben, und dass es tatsächlich zu einem Zerfall der Islamischen Republik kommt, dann wird es nicht einfach. Es gibt jemanden, der sich gemeldet hat und gesagt hat, ich habe einen Plan für eine Übergangsregierung, und das ist Reza Pahlavi.
Der Sohn des ehemaligen Schahs, ja.
Richtig. Und wenn man ihm wirklich glaubt, dass er diese Zeit gestalten möchte und kein Machtanspruch hat, hat er mir auch in einem langen Interview, was ich mit ihm geführt habe, 2022 schon gesagt, und dabei ist er geblieben bei seinen Aussagen, dass er einen Plan hat für diese Zeit und mehr nicht möchte. Er möchte sozusagen die Menschen begleiten bis zu einem Referendum. Mhm. Und in diesem Referendum sollen die Menschen dann entscheiden, ob sie eine konstitutionelle Monarchie möchten oder eine demokratische Republik.
Aber Frau Osterer, und diese Frage meine ich genauso offen, wie ich sie jetzt stelle, glauben Sie ihm?
So wie er mir gegenüber gesessen hat, habe ich ihm das geglaubt. Die Sache ist, man muss, wenn man sich das kritisch anschaut, erstmal sein Plan hat auf jeden Fall Lücken. Darüber müsste man auch sprechen, und ich als Journalistin müsste diese Fragen auch stellen, warum er sozusagen zum Beispiel diese territoriale Integrität so betont, bevor er überhaupt die Gleichheit vor dem Gesetz zum Beispiel betont. Das sind ja legitime Fragen, die alle Kritiker haben. Man muss sagen, seine Umgebung macht sehr vielen Kritikern ein bisschen Sorgen.
Sein Beraterkreis, ja.
Das heißt, ich will einfach sagen, dass es ist nicht alles so undifferenziert, und die Menschen sind schon in der Lage, das alles zu sehen, und sie wünschen sich das natürlich. Ja, also dass das jetzt nicht das Ende ist, weil wenn jetzt alles aufhört, dann haben wir wieder so einen Rasenmäher-Effekt, ja. Dann kommen die Nächsten, die schon ernannt sind, zum Beispiel der Nachfolger von Khamenei, an die Macht, und alles geht nochmal von vorne los, und dieses Regime wird ja immer brutaler nach jedem Protest.
Ich wollte gerade sagen, unter Umständen sogar noch rigider als vorher.
Genau. Deswegen, ja, das ist alles, das bleibt einfach bei dieser Hoffnung. Wir haben ein Sprichwort auf Farsi, wir leben mit der Hoffnung. Und deswegen sind wir überhaupt am Leben noch, nach all dem, was wir durchgemacht haben, weil wir dieses ein bisschen Hoffnung immer mit uns tragen.
Und ich finde, ein schöneres Schlusswort kann es zu diesem komplizierten, schmerzhaften, in Teilen düsteren, aber eben auch offenen Kapitel nicht geben. Liebe Frau Osterer, vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich sage danke für die Einladung.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da hält unsere Frau an der Wall Street uns auf dem Laufenden, wie die Märkte auf den Kriegsbeginn im Iran reagieren. Wir schalten jetzt nach New York und wünschen zunächst einmal einen schönen guten Morgen, liebe Anne.
Guten Morgen, Aleph.
Welche Aktien leiden derzeit besonders unter dieser geopolitischen Eskalation, liebe Anne? Gib uns mal bitte einen Überblick.
Ja, die größten Leidtragenden sind im Moment alles, was irgendwie mit Reisen zu tun hat. Besonders unter Druck stehen zum Beispiel Airlines wie United, American, Delta, von denen sind die Kurse zwischen 2% und 4% eingebrochen. Geschlossene Lufträume im Nahen Osten, tausende gestrichene Flüge und teures Kerosin treffen die ja quasi gleich doppelt. Ähnlich düster ist die Lage auch bei Kreuzfahrt- und Reisewerten, zum Beispiel Royal Caribbean, Carnival oder Norwegian Cruise Line. Die rutschen auch deutlich ab, weil Anleger mit weniger Buchungen und höheren Betriebskosten rechnen. Weniger im Fokus, aktuell zumindest, aber auch belastet, sind klassische Zyklika, die stark vom globalen Wachstum abhängen, etwa Teile des Einzelhandels und der Industrie, während viele in ihren Portfolios generell das Risiko rausnehmen, raus aus den Wachstums- und Small Caps und rein in dann doch sichere Werte.
Und wo gibt es denn da noch Gewinne?
Ja, auch in solchen Szenarien gibt es tatsächlich Gewinner und interessanterweise ist auch der S&P 500 und die Märkte gestern generell, also die großen Indizes, mehr oder weniger unverändert geschlossen. Bei Nasdaq gab es sogar ein Plus, S&P 500 quasi unverändert, Dow Jones leicht im Minus, hat einfach den Hintergrund, dass es auch Werte gibt, die tatsächlich stark gestiegen sind, nämlich alles, wo ja Krieg und Ölpreis deutlich durchschlagen. Also ganz vorne sind da zum Beispiel Energieaktien wie Ölkonzerne wie zum Beispiel Exxon und Chevron, die deutlich zugelegt haben, weil einfach der Ölpreis in der Spitze um mehr als 8% nach oben geschossen ist und die Märkte mit längerfristigen Angebotsrisiken rechnen. Ebenfalls gefragt sind Rüstungswerte in den USA, zum Beispiel Lockheed Martin, Northrop Grumman, die zogen bis zu 6% an. In Europa gab es da auch Titel wie zum Beispiel BAE Systems, Hensoldt und Leonardo, weil Anleger auf höhere Verteidigungsausgaben und volle Auftragsbücher setzen. Dazu kommen aber auch die klassischen sicheren Häfen wie zum Beispiel Gold, was auch gut 2% zugelegt hat. Hier parken jetzt einfach viele Investoren Geld, solange unklar ist, wie lange der Konflikt dauert und ob die Straße von Hormuz wirklich länger blockiert bleibt. Aber aktuell sieht es zumindest an der Wall Street so aus, als wenn das Risiko entweder runtergespielt wird oder die Anleger nicht so richtig wissen, wie sie damit umgehen sollen und einfach ein paar Anleger jetzt auch schon wieder billig eingestiegen sind und damit die Märkte auch wieder nach oben getrieben haben.
Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass das hier nicht Donald Trump ist.
What did you say? 60%? I don't believe it.
Der Mensch, der hier Trump recht gut imitiert, ist nicht Schauspieler Alec Baldwin in seinen legendären Saturday Night Live Parodien und auch nicht Late Night Talker Jimmy Fallon, der Trump auch ziemlich gut nachmachen kann. Der Trump-Imitator, den wir Ihnen heute Morgen vorstellen, steht an der Spitze der deutschen Bundesregierung.
What did you say? 60%? I don't believe it.
Friedrich Merz macht den Trump. Und zwar bei einer Wahlkampfveranstaltung der CDU in Hessen. Da finden in 2 Wochen Kommunalwahlen statt. Merz war in Volkmaßen als Gastredner eingeladen. Sein Thema: die Migration nach Deutschland. Die Zahl der Asylanträge, erzählt Merz, seien um rund 60% gesunken. Und davon habe er eben auch ganz stolz dem Donald im Weißen Haus berichtet.
Beim letzten oder vorletzten Telefonat mit Donald Trump habe ich ihm diese Zahl genannt. Ich habe ihm gesagt, wir haben das um 60% reduziert.
What did you say? 60%?
Ja, ich sage, Herr Präsident, 60% haben wir die Zahlen runtergebracht.
I don't believe it.
Ja, ich bin am Montag wieder bei ihm und werde es ihm nochmal mit Grafiken zeigen. Also Sie sehen.
Gestern ist der Bundeskanzler nach Washington geflogen. Heute trifft er Donald Trump im Oval Office. Jetzt wollen wir alle natürlich vor allem eines sehen. Fotos, am besten Videos, wie Merz dem US-Präsidenten Trump die Migrationsstatistiken mit Hilfe von Grafiken erklärt.
I don't believe it.
Wir hier in Deutschland hoffen trotzdem drauf und wünschen dem Bundeskanzler ein glückliches Händchen in Good Old America mit dem Präsidenten. Und ja, ich sag's Ihnen ganz ehrlich, einen derart leidenschaftlichen Kanzler, der sich, das kann man schon so sagen, über Trump amüsiert, das hat etwas geradezu Befreiendes. Ich wünsche Ihnen einen schwungvollen Start in diesen Tag und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Bis dahin, auf sehr, sehr bald, Ihre Alef Doğan.
We started singing.